Ich freue mich sehr und bin Gott sehr dankbar, ihr Lieben, in erster Linie für diese wunderbare Gemeinschaft, die wir mit euch haben dürfen. Wie Gottes Wort uns sagt, und unsere Gemeinschaft besteht in dem Herrn. Es ist immer wieder eine große Freude zu sehen, ihr Lieben, wie aufrichtig, wie von Herzen, wie hingegeben auch ihr versucht, Gott dienen und das Beste für ihn zu tun. Und das erfreut ein jedes Kind Gottes. Und so bin ich auch Gott sehr dankbar und freue mich, euch immer wieder sehen zu dürfen, mit euch Gemeinschaft zu haben. Irgendwie ist es mir so besonders groß und für mich eine große Freude. Die allermeisten von euch kenne ich, und wenn vielleicht nicht alle persönlich, aber irgendwie auch vom Sehen her. Und irgendwie spornt es mich so an und gibt es mir so eine große innere Freude. Und dafür bin ich Gott sehr, sehr dankbar, ihr Lieben. An dieser Stelle möchte ich auch ganz herzliche Grüße von Eppingen weitergeben. Ihr Lieben, wir wollen auch heute Morgen wieder gemeinsam Gottes Wort betrachten und gemeinsam wieder durch Gottes Wort gesegnet werden. Darum lasst uns auch ein wenig stille werden und in uns gehen, damit der Herr zu uns wieder auch heute Morgen reden und sprechen möchte. Prioritäten setzen. Das sollte heute Morgen das Thema sein, über das ich mit der Hilfe des Herrn sprechen möchte. Prioritäten setzen bedeutet, die Rangordnung der anstehenden Aufgaben richtig festzulegen. Es bedeutet, die Erstrangigkeit der Aufgaben hervorheben und die Wichtigkeit der Aufgaben priorisieren, den höheren Rang zu vergeben und die größere Bedeutung den wichtigeren Dingen zu setzen. Die Zeit, in der wir leben, ist eine sehr, sehr ausgefüllte Zeit. Obwohl in unserer modernen Zeit das meiste technisch darauf ausgerichtet ist, uns das Leben zu erleichtern, damit wir Kraft und Zeit sparen können, scheint es doch so zu sein, dass wir irgendwie immer weniger und weniger Zeit haben. Uns alle treiben so viele wichtige Aufgaben vor sich her. So viele Dinge beschäftigen uns, nehmen unsere Zeit in Anspruch. So vieles muss gemacht, so vieles muss erledigt werden. Darum ist es irgendwie auch so wichtig, dass wir in unserem Leben Prioritäten setzen. Dass wir gewissen Dingen eine höhere Bedeutung und Wichtigkeit zuordnen können. Und die weniger wichtigen dann auch entsprechend abstufen. Eine noch viel höhere Wichtigkeit bekommt das Ganze aus der geistlichen Sicht gesehen. Wenn wir das als Christen betrachten, all unsere Aufgaben, alles, was uns beschäftigt, wie priorisieren wir das? Wo legen wir den größeren Wert? Und welchen Dingen bemessen wir größere Wichtigkeit? Was ziehen wir vor? Und was stellen wir zurück? Wisst ihr, lieben, Gottes Wort zeigt uns mehrfach, dass wir als Christen es lernen, Dinge zu priorisieren. Jesus selbst sagt in Matthäus 6, Vers 33, was? Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Hier priorisiert Jesus Christus das Reich Gottes. Und das Trachten nach dem Reich Gottes stellt Jesus Christus an die erste Stelle. In diesem Zusammenhang wurde mir eine Begebenheit aus Gottes Wort besonders wichtig. Wir wollen sie gemeinsam lesen und lasst uns dazu Lukas aufschlagen, Kapitel 10, und wir lesen hier vom Vers 38 bis 42. Lukas 10, Vers 38. Es begab sich aber, da sie wanderten, ging er in einen Markt. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihm auf in ihr Haus. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat herzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie es auch angreife. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorgen und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ein sehr wichtiger Abschnitt, eine sehr, sehr interessante Begebenheit, die uns hier vor Augen gestellt wird. Die Bibel, ihr Lieben, sie erzählt uns nicht viel über diese Personen. Wir wissen nicht, wer sie waren. Wir wissen nur, dass Martha und Maria Schwestern waren und dass sie einen Bruder hatten, der Lazarus hieß. Wir wissen nicht, was sie besaßen. Wir wissen nicht, was sie gearbeitet haben. Wir wissen nicht, wie angesehen diese Menschen in Bethanien dort waren, welche Position sie eingenommen haben. Wir wissen nicht, ob Martha oder Maria verheiratet waren. Doch hier lesen wir, dass Martha den Herrn Jesus in ihr Haus aufgenommen hat. Und das lässt uns erkennen, dass Martha ein eigenes Heim, ein Haus hatte. Ich weiß nicht, ob Martha die Ältere war, aber wir sehen, dass Maria, ihre Schwester, im Haus der Martha wohnte. Und das zeigt uns wiederum, dass Martha eine sehr fleißige und sehr fürsorgliche Frau war. Als der Herr Jesus in ihr Haus kommt, konnte sie sich sofort mit dieser Angelegenheit zurechtfinden. Sie begann sofort mit der Arbeit und mit dem Dienen. Das Essen und die Bewirtung für den Herr Jesus vorzubereiten. Ihr war es sehr, sehr wichtig, dass dieser Ehrengast, der bei ihr eingekehrt hat, aufgenommen und würdig versorgt werden sollte. Sie verstand, dass der Herr Jesus vielleicht nicht oft zu ihr einkehren wird. Es wird nicht oft vorkommen, dass er da ist. Deswegen versuchte sie ihr Bestes zu tun, um ihm den Aufenthalt bei sich zu Hause so angenehm wie möglich zu machen. Sie wollte den Herrn Jesus, ihren Ehrengast, von ganzem Herzen etwas Gutes tun, etwas Angenehmes, das, was ihr in diesem Augenblick nur möglich war. Grundsätzlich, ihr Lieben, ist eine solche Herzenseinstellung und diese Eigenschaft eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Wenn wir versuchen, von ganzem Herzen für unseren Nächsten das Beste zu tun. In meiner persönlichen Einschätzung, ihr Lieben, hat Martha einen sehr, sehr guten Charakter, einen positiven Charakter. Martha, sie nahm sofort die Position eines Dieners ein. Sie setzte sich nicht einfach, um sich zu langweilen, sondern sie diente. Und sie tat, was ihr in diesem Moment als das Wichtigste, als das Notwendigste erschien. Sie diente und sorgte sich um den Herrn Jesus, seinen Aufenthalt bei ihr zu Hause so angenehm wie möglich zu machen. Maria aber, Marthas Schwester, sie war doch ganz anders, in ihrer ganzen Natur. Ich kann mir vorstellen, dass Maria eher so eine einfache, eine gelassene Frau war. Ganz, ganz einfältig, ganz, ganz ruhig. Sie kommt nach Hause, sie sieht, dass der Herr Jesus bei ihr zu Hause ist. Und sie geht hin, setzt sich vor ihm, unvoreingenommen und unbesorgt. Ihren Blick auf ihn richtend, öffnet sie ihr Herz und sie ist bereit zu hören. Und klar ist, ihr Lieben, Jesus Christus ist das Wort. Er beginnt zu reden, er beginnt zu verkündigen, er beginnt zu erzählen und sie nimmt es durstig und hungrig auf. Martha aber läuft in ihren Sorgen hin und her. Sie sorgt sich um seine Bewirtung. Ihr Interesse und der Kern ihrer Sorge bestand in diesem Moment darin, ihr Möglichstes, ihr Bestes zu tun, ein Essen vorzubereiten für den Herrn. Und deswegen, aus all dieser Situation heraus, legte sie ihre Priorität auf diesen Punkt. Ich möchte für den Herrn das Beste tun. Maria aber verlor sich ganz und gar in der Ansprache, an der Rede Jesu, an seiner Lehre. Und sie hörte sein Wort und genoss jedes Wort mit großer Freude und Aufmerksamkeit. Wie frisches, erquickendes Wasser. Sie schaute auf den Herrn mit einem offenen Herzen. Sie hörte zu und sie war ganz Ohr. Sie vergaß alles um sich her. Sie hörte den Herrn zu. Wisst ihr, die Wichtigkeit und das Wichtigste für sie in diesem Moment war der Herr. Sie zog es vor allem anderen vor. Und sie legte ihre Priorität in diesem Moment auf das Hören, auf die persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Martha, mag in ihrer Sorge immer wieder vorbeigelaufen sein. Und sie sieht, wie Maria dort vor dem Herrn Jesus sitzt und ganz und gar weg ist. Sie sieht nichts und hört nichts. Und das berührt sie. Und darum tritt sie zu dem Herrn und wendet sich an den Herrn Jesus und sagt: Herr, du bist nur einen Zeitabschnitt bei uns zu Hause. Und stell dir vor, wir beide wären hier gesessen vor dir und zugehört. Wer würde uns dann dienen? Und du müsstest hungrig von uns gehen. Wir können uns vorstellen, wie besorgt und mitleidig der Herr Jesus in diesem Augenblick in die Augen der Martha schaute. Der Herr Jesus sah ihren besorgten, ihren bittenden Blick, aber er sah gerade auch, worauf sie ihre Priorität gelegt hat. Und darum antwortet der Herr Jesus ihr mit diesen Worten: Martha, Martha, du hast so viele Sorgen. So viele Sorgen, die dich drängen. Eins aber ist Not. Und Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll von ihr nie genommen werden. Gerade an diesem Punkt, ihr Lieben, gerade hier, geschieht diese Überlagerung der Prioritäten. Wir denken oft aus unserer Sicht, dass gewisse Dinge, die wir tun würden, die sind doch die wichtigeren. Und wir denken oft, dass das, was wir tun würden, den höheren Rang hat. Aber in den Augen Gottes sind oft viel und ganz andere Dinge vom höheren Rang. Und Jesus zeigt uns in diesem Zusammenhang die Gemeinschaft mit ihm, sein Wort, unser offenes Herz für ihn. Das hat den ersten Rang. Eins ist Not, dass wir das gute Teil erwählen. Eins ist Not, dass wir unser Herz dem Herrn öffnen, dass der Herr Jesus für uns alles wird. Dass er den ersten Platz, den höchsten Rang, die erste Stelle in unserem Leben einnehmen möchte. Das steht ganz oben an. Und darum sagt Jesus: Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und da ist diese Priorität, worauf Jesus einen solchen großen Wert legt. Ich stelle mir vor, ihr Lieben, wenn der Jesus zu mir nach Hause einkehren würde. Was würde ich in diesem Moment tun? Was würde ich tun? Wie würde ich handeln? Ich denke, ich würde wahrscheinlich auch anfangen, mein Bestes zu tun und würde damit die Priorität, genauso wie Martha, auf diese Dinge legen. Wisst ihr, wenn der Herr Jesus es voraus angekündigt hätte, dann würden sich die Schwestern vorbereiten. Wenn der Herr Jesus mir voraus ankündigen würde, dann würde ich mich auch voraus vorbereiten. Aber er hat sie nicht vorbereitet. Er kam und da wurde klar, wer welche Priorität, wer welche Wichtigkeit vorzieht. So geschieht es oft in unserem Leben, ihr Lieben. Wir konfrontieren uns mit Dingen, die plötzlich um uns herum geschehen. Und da stellt sich klar, das ist ein Prüfstein, Worauf legen wir die Priorität? Auf unser Handeln, so schnell wie möglich unser Bestes zu tun? Oder diese Sache mit Gott, mit Gebet klären zu können, ihm das Anvertrauen in Gemeinschaft treten? Gerade hier, ihr Lieben, gerade an diesem Punkt geschieht diese Überlagerung der Prioritäten. Das, was wir sehen, was wir für richtig halten, wo wir die Wichtigkeit legen würden, und das, was Gott priorisiert, was er vorzieht, was ihm wichtiger ist. Durch diese Begebenheit wird uns gerade gezeigt, wie unsere Priorität und worauf unsere Priorität gelegt werden sollte. Hier wird gezeigt, ihr Lieben, wo dieses gute Teil ist, das wir erwählen sollen, das uns auch nicht genommen werden soll. Jesus Christus setzt hier in dieser Begebenheit eine starke Betonung auf ein weiteres Wort. Er sagt, eins ist Not. Eins ist Not. Bei dem vielen Ganzen, was uns in unserem Leben umgibt, bei den vielen Aufgaben, die wir zu erledigen haben, ist eins Not. Dieses gute Teil zu erwählen. Und es in erster Linie zu priorisieren. Vor allen anderen vorzuziehen. Wie ist es in unserem Leben oft? Wenn irgendwas ansteht, dann versuchen wir das schnellst zu erledigen und dann denken wir, ja, wenn ich das und das und jenes noch gemacht habe, dann werde ich Zeit haben. Dann setze ich mich hin und dann lese ich etwas und dann kann ich auch noch beten dazu und so weiter. Ist ja oft in unserem Leben so. Und ich denke, wie oft es uns allen so geht. Wir kommen vielleicht von der Arbeit nach Hause oder wir stehen morgens auf und denken, ja, das muss jetzt gemacht werden. Wir müssen mal uns an die Bibel setzen, an Gottes Wort, oder wir müssen lesen oder wir müssen beten. Aber da kommt das eine, das andere, das dritte und die Dinge, die haben Vorrang. Und das Wesentlichste, das ist in den Hintergrund geschoben worden. Oder noch besser, ganz und gar vergessen worden. Prioritäten setzen. Und Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach dem, was droben ist. Und wenn wir Kolosser aufschlagen, dann lesen wir hier auch noch so einen wichtigen Abschnitt im Kapitel 3 gleich von Anfang. Seid ihr nun mit Christo auferstanden, so suchet, was droben ist, da Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Was meint dieses Wort wohl? Seid ihr nun mit Christo auferstanden? Ein Mensch, der in Sünden lebt, der ist geistlich tot, weil seine Verbindung mit Gott, sie fehlt, sie ist nicht da. Ein Mensch, der sich bekehrt, der neues Leben aus Gott bekommt, der wird lebendig, die Verbindung wird lebendig. Und hier meint Paulus, seid ihr solche auferstandene Menschen, Menschen, die Leben mit Gott bekommen haben, so suchet, was droben ist. Da Christus ist zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in der Herrlichkeit. Dieses geistliche Trachten nach dem, was droben ist. Und zwar ist es so, dass ein Kind Gottes das Leben aus Gott hat. Er trachtet, es trachtet nach der Gemeinschaft mit Gott. Es sucht nach dem, was droben ist. Und dann geht es nur noch darum, dass wir dieses Trachten in unserem Leben an die erste Stelle setzen können. Worauf legen wir den größten Wert in unserem Alltag? Wie setzen wir unsere Prioritäten von morgen angesehen bis zum Abend? Sind wir darum bemüht, den geistlichen Dingen, der Gemeinschaft mit Gott, den höchsten Wert Tag für Tag in unserem Leben einzuräumen? Das Geistliche bei vielen Aufgaben und Arbeit zu priorisieren. Wisst ihr, Ende dieses Sommers hatten wir mit einigen Familien, die früher mit mir zusammen Jugendliche waren, zu einer Jugend gingen, einen Treff. Wir wollten uns nach vielen Jahren treffen, die meisten haben schon Kinder, und meine ich schon große Kinder, um einfach Gemeinschaft zu haben. Wir haben einiges vorbereitet und einiges musste dann gemacht werden, damit wir gemeinsam diesen Tag verbringen können. Und dann traten einige an mich mit der Bitte: Alex, mach doch eine Jugendstunde, so wie wir es früher gemacht haben. Ich habe mich dann für diese Jugendstunde vorbereitet. Und als wir dann an diesem Tag da waren, machte ich in der Jugendstunde eine Umfrage, eine anonyme Umfrage. Ich verteilte Zettel und während der Jugendstunde fragte ich ab: Schreib bitte auf den Zettel anonym die Zeit. Wie viel Zeit verbringst du durchschnittlich täglich im Beten? Wie viel Zeit verbringst du durchschnittlich täglich im Beten? Und dann sammelte ich die Zettel ein. Natürlich waren dort sehr positive Antworten, die mich sehr erfreut haben. Aber auf der anderen Seite gab es Zettel, auf denen stand 3 Minuten. Es gab Zettel, wo drauf stand 2 Minuten. Und es gab Zettel, wo drauf stand 1 Minute. 1 Minute am Tag, ihr Lieben. Geschwister, wir sagen, dass wir selig werden wollen. Wir sagen, wir wollen in den Himmel. Wir sagen, wir wollen selig werden. Wir wollen das Erbteil dort erlangen. Reicht 1 Minute aus? 1 Minute Gebet am Tag? Für das Allerwichtigste, was wir haben. Eine Minute Gebet. Eine Minute Gebet am Tag. Und damit decke ich das Allerwichtigste. Meine Seligkeit. Ich fragte weiter: Schreib auf den Zettel, wie viel Zeit durchschnittlich du verbringst am Tag mit dem Lesen des Wortes Gottes oder grundsätzlich mit dem Lesen der geistlichen Literatur, die dich aufbauen kann. Und auch da bekam ich wieder Zettel zurück, die sehr positiv waren, die sehr gut waren. aber auf der anderen Seite auch wieder Antworten, wo ich mich frage, reichen 3 Minuten am Tag aus? Reichen 2 Minuten am Tag aus? Welch einen Wert bemessen wir den geistlichen Dingen in unserem Leben? Es geht um unsere Seligkeit, ihr Lieben. Und es ist so, als ob Gott uns unsere Seligkeit in unsere Hände legt. Er sagt, siehe da, dir ist es heute überlassen. Wenn du das, was du einmal ererben willst, für das Allerwichtigste achtest, dann kannst du es haben. Aber wenn wir dir das, was du in der Ewigkeit haben wirst, heute so unwesentlich, so unwichtig ist, dann trägst du dafür die Verantwortung. Es ist uns überlassen, in unsere Hände gelegt. Und ihr Lieben, wenn wir es nur so bedenken, es geht doch nicht um ein Jahr Aufenthalt dort im Himmel oder in der Hölle. Es geht doch nicht darum, dass wir 100 Jahre dort verbringen werden. Es geht um die Ewigkeit. Ich habe mir hier einen Ausschnitt gemacht aus dem Buch von Bruder Orr. Er schreibt über den Artikel Ewigkeit. Und das heißt ja so, hast du schon jemals versucht, die Dauer der Ewigkeit zu begreifen? Es ist etwas, das über das Begriffsvermögen des sterblichen Verstandes geht. Schaue so weit du kannst in die Ewigkeit und das, was vor dir liegt, ist dem Ende nicht näher gekommen. Die Ewigkeit ist etwas, das nie begann und nie enden wird. Es ist ein Kreis, der keinen Anfang und kein Ende hat. Es ist einem Kreis gehen und gehen und gehen und gehen, bis Millionen und abermals Millionen Jahren verflossen sind. Und dann weiter und weiter im Millionen und abermals Millionen Jahren. Und dann weiter und weiter, ohne dass ihre Dauer abnimmt. Wenn du 10 Millionen Jahren dagewesen bist, so bist du dem Ende nicht einen Tag näher gekommen, als du es am Anfang warst. Welch einen umfassender und furchtbarer Gedanke, Ewigkeit. Ich stehe am Ufer des Ozeans und schaue über die weite Ausdehnung, die vor mir liegt. Ich sehe nichts weiter als nur Wasser. Ich sehe kein anderes Ufer. Ich stehe und schaue über den Ozean der Ewigkeit und sehe nichts als andauernde Ewigkeit. Ich sehe Millionen und Billionen und Trillionen von Jahren und immer noch ist das Ewigkeit. Wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Meine Seele möchte antworten, diese Ewigkeit will ich im Himmel verbringen. Wisst ihr, die Verantwortung, wo wir diese Ewigkeit verbringen, die legt Gott einerseits in unsere Hände. Sie wird uns überlassen, in unsere Hände gelegt. Und jetzt stellt sich die Frage, wie priorisieren wir sie? Welche Stellung, welchen Wert bemessen wir den geistlichen Dingen, unserem Seligwerden, unserer Ewigkeit, die wir einmal gemeinsam oder auch allein verbringen werden müssen? Lasst uns in diesem Ding, in diesem Zusammenhang auf drei weitere Punkte schauen, die uns dabei helfen zu erkennen, wie ich das Geistliche, wie ich meine Ewigkeit bei dem Herrn priorisieren kann. Worauf muss ich dann Wert legen? Was muss ich vorziehen? Was wäre das Wichtige, damit dieser Punkt meines Lebens, das Geistliche, diese geistliche Verbindung, der geistliche Kontakt, die Offenheit, wie Maria es tat vor dem Herrn, dass es das Wichtigste ist? Erstens, bewusst Zeit nehmen. Bewusst für die geistlichen Dinge Zeit nehmen. Die Zeit ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor in unserem Leben. Unser Leben und damit unsere Zeit, sie sind begrenzt. Ein neuer Tag, den wir anfangen, der ist auch begrenzt. Ein neues Jahr, es ist begrenzt. Und unser Leben ist begrenzt. Und es scheint, dass in dieser Zeit wir sehr vieles und sehr Wichtiges zu erledigen haben. Von frühem Morgen bis spätem Abend. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir uns für das Geistliche, für unsere Gemeinschaft mit Gott bewusst Zeit nehmen. Zeit, wenn wir aufstehen morgens, Zeit zum Beten im Laufe des Tages, Zeit, Gemeinschaft zu haben mit ihm, Zeit, den Tag mit Gebet abzuschließen. Bewusst Zeit nehmen. Natürlich gibt es auch auf dem geistlichen Gebiet sehr vieles, was erledigt werden muss. Da stehen auch viele, viele Dinge, die gemacht, getan werden müssen. Aber zeigt uns eben nicht dieser Abschnitt von Martha und Maria, was das Wichtigere in dem Ganzen ist? Martha, sie war eine Dienerin. Sie nahm die Position eines Dieners ein. Sie tat das Beste. Und sie priorisierte es und hielt es für das Wichtige, für das Wichtigste. Maria, sie hielt für das Wichtigste, die Gemeinschaft mit dem Herrn in erster Linie zu haben. Und Jesus sagt, Martha, Martha, du hast viele Sorgen. Er verurteilt ihren Dienst nicht, aber er zieht die Gemeinschaft mit Gott an erster Linie. Er zieht es vor und sagt, eins ist Not. Und sie hat das gute Teil erwähnt. Jeder Dienst, jede Aufgabe, die wir erledigen, er ist wertvoll und notwendig vor Gott. Aber jeder Dienst und jede Aufgabe, sie ersetzen nicht unsere persönliche Gemeinschaft mit Gott. Und das sollte an erster Stelle immer beachtet werden. Unsere persönliche Verbindung mit Gott, unsere Gemeinschaft, unsere Hingabe. Und dann der Dienst. Und dann alles andere. Nimm Zeit dir, um Gemeinschaft mit Gott, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Ich weiß nicht, ob dir eine Minute am Tag ausreicht für das Beten. Und ich weiß nicht, ob dir zwei Minuten am Tag ausreichen für das Lesen, wenn du wirklich selig werden willst. Darum priorisiere deine Zeit. Priorisiere die Aufgaben. Wenn wir das Natürliche, ihr Lieben, vorziehen, dann geschieht es auf Kosten des Geistlichen. Das ist genauso wie bei Martha und Maria gewesen. Ich möchte es nochmal wiederholen. Wenn wir das Natürliche vor dem Geistlichen vorziehen, dann geschieht es auf Kosten unseres Geistlichen. Und Jesus sagt, eins ist Not. Der Faktor ist die Zeit. Wir können im Natürlichen vieles erreichen, vieles schaffen, vieles machen. Aber die Zeit, die wir dafür aufgewendet haben, die fehlt uns im Geistlichen. Und nicht umsonst singen wir in diesen vielen wunderbaren Liedern, nimm Zeit dir zur Andacht und Ruhe zum Gebet. Vergiss nicht die Bibel, vor Menschen geredet. Verlass die Gemeinschaft der Heiligen nicht. Zu all deinen Dingen beim Herrn suche Licht. Und dann singen wir wieder, sitzen zu den Füßen Jesu. Oh, welche Worte höre ich. Seliger Ort in seiner Nähe, lass mich weilen ewiglich. Und dann stellt uns ein Dichter eine Frage. Hast du keine Zeit für Jesus? Keine Zeit für seinen Befehl? Bist du denn so stark beschäftigt, um zu retten deine Seele? Zeit nehmen. Um das Geistliche zu priorisieren, brauchen wir auch noch etwas Weiteres. Und zwar zuhören lernen als Zweites. Zuhören lernen. Ein offenes Ohr und Herz haben. Abschalten zu können, wie Maria es tat. Den Blick auf den Herrn gerichtet. Zuhören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Augenblick, wo Jesus zu ihr sprach, dass sie voreingenommen war mit irgendwelchen anderen Dingen. Sie saß da, sie vergaß alles um sich und sie hörte zu. Ihr Herz war offen, ihre Augen auf ihn gerichtet, sie hörte zu. Zuhören lernen. Richtig zuhören, ihr Lieben, darauf kommt es an. Irgendwie leben wir in einer Zeit, in der das Zuhören so mehr oder weniger stark herabgestuft wird. Man informiert sich über das Notwendige und Wichtige und der Rest bleibt irgendwie hinten. Ich bin in meinem Arbeitsleben sehr oft in vielen verschiedenen Meetings, in Konferenzen, Versammlungen, wo wir dann gewisse Dinge konstruktiv durchsprechen oder besprechen, festlegen, wie was gemacht wird, wie vorgegangen wird. Und meistens ist es so, dass zu diesen Gesprächen die Beteiligten, ob es Konstrukteure sind, ob es Entwickler sind, ob es Lieferanten sind, ob es andere Menschen sind, sie kommen mit einem Laptop. Und wenn man dann das Ganze beginnt und die Einleitung gemacht hat, dann sitzt fast jeder. Er liest die E-Mails oder schreibt oder bewertet etwas oder sonst etwas. Nur diejenigen, die es jetzt betrifft, denen man etwas zeigt oder präsentiert, die sind dabei. Die restlichen, sie sind, man sagt heutzutage, sporadisch dabei. Die sind anwesend, aber sie hören nicht zu. Und wenn es dann über einen anderen Punkt geht, wo etwas jemand anders betrifft, dann legt er seinen Laptop zur Seite oder stellt es ab und dann hört er zu. Aber dann hören die anderen wieder nicht zu. Das sind heutige Gespräche. Und wisst ihr, ihr Lieben, dieses sporadische Hören, das verleitet uns dazu, Gottes Wort zu lesen, aber nicht dabei zu sein. In der Versammlung zu sitzen, aber nicht dabei zu sein. über das nachdenken, was uns wichtig ist, womit wir uns beschäftigen. Sporadisches Zuhören. Gottes Wort zeigt uns, wie wir zuhören sollen. In Offenbarung 1, Vers 3 heißt es: Selig ist, der da liest und die da hören die Worte dieser Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn es ist Zeit. Also besser zusammengefasst, wie am Anfang der Offenbarung da steht, kann man gar nicht. Selig ist, der da liest und hört die Worte dieser Weissagung. Und weil er gelesen und gehört hat, behält es, weil es ist Zeit. Und weiter sagt uns Gottes Wort in 1. Thessalonicher 3, 2, Vers 13: Darum danken wir auch ohne Unterlass Gott, dass ihr, da ihr empfanget von uns das Wort göttlicher Predigt, es aufnehmt nicht als Menschenwort, sondern es dem, sondern wie es dem wahrhaftig ist, als Gottes Wort, welche auch wirkt in euch, die ihr glaubet. Das Wort aufnehmen als Gottes Wort. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Nicht als Menschenwort, nicht als ein Wort, das der oder diese Person oder jener gesagt hat, sondern als Menschenwort, damit es, als Gottes Wort, damit es uns zu unserer Seligkeit dienen möchte. Und dann sagt Gottes Wort noch etwas über das Hören. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Gott sagt uns, wie wir zuhören sollen. Selig ist der, der hört und liest und behält es und handelt danach. Wir sollen so hören, dass wir Gottes Wort als Gottes Wort aufnehmen und nicht als Menschenwort. Und wir sollen beim Hören des Wortes Gottes prüfen und das Gute behalten. Richtig zuhören. Und drittens in Gemeinschaft treten. Wenn wir die geistlichen Dinge priorisieren wollen, dann ist es unumgänglich, dass wir mit Gott in Gemeinschaft treten. Dass wir in Gemeinschaft treten. Die Zeit richtig einteilen, dass wir in der Gemeinschaft richtig zuhören können. Die Gemeinschaft besteht darin, dass wir mit dem Herrn näher verbunden sind und dass wir persönlich ihn als unseren Heiland und Erlöser kennen. Wisst ihr, wenn ich einen guten Freund haben würde, der würde irgendwo in Pforzheim wohnen und wir würden uns telefonisch sehr gut kennengelernt haben. Wir würden oft telefonieren und wir würden gleiche Meinungen haben, wir würden vielleicht sogar miteinander beten. Wir würden wunderbare Gemeinschaft haben. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Und wenn ich dann vielleicht nach Pforzheim komme, sagen wir mal mit dem Zug und irgendwo am Bahnhof aussteigen würde und mir dieser gute Freund entgegenkommen wird, er wird an mir vorbeikommen gehen. Ich werde es nicht wissen, dass es mein guter Freund ist, weil ich ihn persönlich nicht kenne. Ich kenne ihn nur theoretisch. Aber persönlich habe ich ihn nie kennengelernt. So ist die Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr, wenn wir Gott persönlich kennengelernt haben, Jesus als unseren Retter persönlich kennen, ist die Gemeinschaft eine ganz andere Art, wie wenn wir es nur theoretisch haben. Persönlich mit ihm. Ihm kennen, ihm sehen, ihm verstehen, ihm wahrnehmen, ihm folgen. Denn er sagt, meine Schafe, sie kennen meine Stimme, sie wissen, wer ich bin und sie folgen mir nach. Einem anderen würden sie gar nicht folgen, weil sie erstens seine Stimme nicht kennen und zweitens wissen sie nicht, wer das ist. In Gemeinschaft treten, persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wisst ihr, wenn ich keine persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn habe, dann wird es auch kein Verlangen in mir vorhanden sein. Es wird keinen Anreiz geben, diesen besten Freund irgendwie etwas sagen zu wollen, mit ihm irgendwas besprechen zu wollen, irgendwie ihm etwas erzählen oder fragen, wie willst du es, dass ich in meinem Leben tun soll? Warum? Weil ich ihn persönlich nicht kenne. Was geht mich jemand an, den ich nicht kenne? Aber wenn meine Gemeinschaft mit dem Herrn persönlicher Art ist, wenn ich meinen Heiland als meinen besten Freund, als meinen Erretter, als meinen Heiland kenne, der meine Sünden am Kreuz getragen hat, für mich gestorben ist und dem ich mein Leben anvertraut habe, da ist ein Anreiz, da ist ein Verlangen, ein Sehnen zu meinem Freund. Und da ist eine lebendige Gemeinschaft. Und dann ist es auch ganz leicht und ganz, ganz anders, die Priorität der Gemeinschaft nach oben zu ziehen. Besteht dieses nicht, dann habe ich keinen Anreiz, die Zeit für ihn zu widmen. Besteht auch kein Anreiz, zuhören. Warum soll ich es, wenn ich keinen Anreiz dazu habe? Persönliche Gemeinschaft. Diese drei Dinge. Zeit nehmen, zuhören und Gemeinschaft haben. Gott, gebe uns Gnade, dass wir es lernen, Dinge, die wichtig sind, die notwendig sind, zu priorisieren. An erster Stelle zu setzen, nach oben zu ziehen, um einmal ihm in der Ewigkeit zu begegnen. Gott segne uns. Amen.